der gastrosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nicola Woidko und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute mit uns im Studio Heiko Antoniewicz. Wir wollen mit ihm, über ihn und natürlich auch über sein neues Buch sprechen. Aber vorher, Nick, magst du ihn kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass Heiko heute hier ist. Er ist nicht nur ein wahnsinnig netter Mensch, sondern auch ein begnadeter Koch, der gerade zum dritten Mal in Folge als Impulsgeber der gastronomischen Szene gewählt worden ist. Das ist ein Preis, der verliehen wird von Köchen für Köche. Und das zeigt halt auch, welche Wertschätzung er im Rahmen seiner Kollegen besitzt. Das kommt nicht nur durch seine Seminare und Fortbildung, die er regelmäßig betreibt, für Profis und für Hobbyköche, sondern vor allen Dingen schlägt sich das auch in den Themen seiner Bücher nieder.
Heiko, dein neues Buch, an dem auch Nick mitgearbeitet hat, trägt den Titel Umami. Warum jetzt ein Buch über Umami?
Es ist ja der fünfte Geschmackssinn und so viele wissen natürlich, dass es diesen Geschmackssinn mittlerweile auch gibt, aber es hat sich ja auch verändert in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die Idee mit dem Buch ist natürlich auch wieder Aufklärung ein bisschen zu machen und einfach die Schwere von so Themen einfach auch aufzulösen. Weil jeder denkt, Umami, was ist denn das? Ist das Geschmacksverstärker? Ja, sage ich. Aber auch Wohlgeschmack. Also so dieser Leckereffekt, den man vielleicht auch zu Hause dann einfach hat, in manchen Restaurants erlebt und wo man sich einfach wohlfühlt, aufgehoben fühlt. Und es ist ja vielleicht mehr als ein Gefühl, als ein Geschmackssinn.
Ja, jetzt ist mir bei der Beschäftigung zu dem Thema ist mir aufgefallen, dass das Umami unglaublich viel mit Kochen zu tun hat. Also dass man quasi sagen könnte, also ein Effekt des Kochens ist halt, diesen Wohlgeschmack zu erzeugen. Mhm. Wie siehst du das?
Also dieser Urgeschmack, also vielleicht dieses größere Verständnis oder tieferes Verständnis, einfach über diesen Urgeschmack einfach nochmal zu erfahren. Wir haben uns sehr intensiv mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, also wie Geschmack überhaupt auch funktioniert. Und wir kommen immer wieder auf den Punkt, dass wir denken, Kindheitserinnerung ist der Schlüssel zum Erfolg. Und was Umami betrifft, in der Muttermilch ist ja so ein hoher Umami-Gehalt, vielleicht ist es deswegen, dass wir auf Umami einfach immer wieder so getriggert sind. Also dass wir darauf so völlig abfahren, weil es uns an unsere Kindheit, ums Auswachsen dann einfach nochmal auch geht, wo wir einfach sagen, wir fühlen uns wohl, aufgehoben und es gibt uns eine Zufriedenheit.
Muttermilch ist ein gutes Stichwort. Umami wird ja immer noch so ein bisschen assoziiert, das merke ich, wenn ich mit Freunden darüber rede, so als Geschmacksverstärker und Kunstprodukt und irgendwie, es wird in China-Restaurants eingesetzt und das ist bestimmt ganz böse. Ja. Also das Verständnis gibt es immer noch davon, aber davon handelt dein Buch nicht.
Nein, also es geht um ein natürliches Verständnis. Also jeder hat ja schon mal dieses China-Restaurant-Syndrom auch gehört, dass viel Glutamat den Essen einfach einem nicht gut tut. Es gibt aber auch da einen Unterschied. Wenn ich natürliches Umami oder Glutamat nehme, habe ich einen Riesenunterschied zu dem industriell hergestellten. Industriell hergestelltes gibt nur eine geschmackliche Spitze. Das natürliche Umami oder Glutamat gibt eine geschmackliche Spitze und geschmackliche Tiefe und Breite, die wir als Kurkumi auch bezeichnen. Und das ist der Riesenunterschied. Und ich kann es natürlich fein dosierter auch einsetzen, als wenn ich das Pulver nehme und damit einfach häufig überwürze und den Eigengeschmack der Produkte dann nicht mehr nach außen kehren kann.
Ja, jetzt hast du in deinem Buch, das weiß ich zufälligerweise, hast du eine Unterteilung gemacht von Umami-Stärken, die von 1 bis 5 reichen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, zu dieser Einteilung.
Ja, also für mich ist Umami nicht alles. So, und es ist ein Wechselspiel mit den anderen Kompositionen oder mit den anderen Zutaten. Umami ist ein Teil der sinnlichen Erfahrung oder der geschmacklichen Erfahrung letztendlich, die wir da auch haben. Und die Einteilung haben wir deswegen auch gewählt, weil viele Lebensmittel natürlich auch einen sehr hohen Umami-Anteil auch haben. Aber wenn ich sie einfach nur an die Seite packe, wird es insgesamt auch rund. Und was wir so empfinden, ist, dass diese Unterteilung einfach auch Sinn macht. Jeder kennt eine Umami-Bombe. Das ist Spaghetti Bolognese. Also da ist Rindfleisch, da ist Tomate drin, da sind Röstaromen drin. Und zum Schluss kommt noch Parmesan auch oben drauf. Also besser kann ich mir Umami einfach gar nicht vorstellen. Und ich kenne kaum jemanden, der Spaghetti Bolognese nicht mag.
Du sagst, da sind mehrere Komponenten drin. Heißt das, man kann die zusammenbringen, die quasi aufeinander stapeln und man erhält mehr an Wohlgeschmack?
Vielleicht muss ich an einem Beispiel erklären. Eine unreife Tomate enthält 20 Milligramm pro 100 Gramm an Glutamat. Eine vollreife Tomate hat 250 Milligramm pro 100 Gramm vollreifer Tomate einfach auch enthalten. Man muss sich auch unterschiedliche Reifezyklen noch angucken, die man dann nochmal mit einsetzen kann. Eine unreife Tomate schmeckt uns einfach nicht, aber eine vollreife sagt jeder, boah, das ist doch total lecker und man bekommt damit einfach nochmal einen deutlich höheren Umami-Effekt einfach nochmal hin.
Nochmal was zum Wort Umami. Warum hast du dieses Wort gewählt? Das ist ja eigentlich eher für uns ein fremdklingendes Wort.
Also Umami heißt, also wir haben das Wort genommen, weil es natürlich ein bestehender Begriff auch ist, aber es umschreibt herzhafte Köstlichkeit übersetzt. Und was immer ganz schön ist, wenn man natürlich sagt, das Essen schmeckt mir, oder umgangssprachlich sagt man ja auch häufig, es ist lecker. Aber eigentlich wird es bezeichnet, wenn jemand sagt, es ist köstlich. Und das ist das, was wir eigentlich dann auch immer wieder dann erreichen wollen, also so Köstlichkeiten.
Jetzt hast du ja gerade schon ein Beispiel genannt mit der Spaghetti Bolognese. Mhm. Wie hast du denn die Rezepte dir überlegt, ausgedacht, zusammengestellt? Was war so der Trigger? Hast du jetzt einfach nur in die Welt geguckt und gesagt, das ist lecker, das packe ich in mein Buch?
Das wäre so einfach dann auch. Also einfach in die Welt gucken und mal gucken, was passiert. Nein, also wir haben eine Analyse gefahren, wie viele oder welche Produkte es gibt auf der einen Seite und wie hoch der Umami-Anteil in einzelnen Produkten dann noch ist. Und danach haben wir natürlich eine Definition dann nochmal hinterlegt und haben dann angefangen, die Rezepte darauf zu entwickeln. Auch kaum jemand weiß, dass Blumenkohl auch einen Umami-Anteil hat. Reis hat einen Umami-Anteil, nicht so hoch wie Parmesan oder Steinpilze letztendlich.
Bei Umami, das ist noch der zweite Aspekt, den ich im Kopf habe, denkt man so direkt an japanische oder asiatische Küche. Gibt es denn bei uns auch Umami-Tradition?
Ja, aber wir haben uns das ja gar nicht so auf die Fahne geschrieben. Also auch wir kennen Umami. Auch ganz einfach gesagt, Erbsensuppe ist auch ein Umami, also für uns eine europäische Umami-Bombe. Viele sagen ja, eine Erbsensuppe schmeckt erstmal besser, nach dem dritten Mal aufwärmen, weil es eine Konzentration von Aminosäuren, die erst wirklich durchs Reduzieren, durchs Konzentrieren einfach sich nochmal entwickelt. Und auch wir machen schon oder haben früher in der Ausbildung sehr, sehr viel Umami-haltige Lebensmittel mit dazu gemacht, angefangen von den getrockneten Erbsen über Speckschwarte und Schinkenknochen, die wir auch mit dazu gemacht haben. Und das ist unsere europäische Umami-Bombe.
Und wie unterscheiden sich jetzt die Rezepte im Buch von diesen klassischen Rezepturen?
Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schöne Mischung auch gefunden, also wo für jeden etwas dabei ist, wo jeder einfach auch etwas rausziehen kann und für seine Küche auch einsetzbar macht. Wir haben auf der einen Seite vegetarische Gerichte dann auch implementiert, wo man sagt, wo ist da das Umami auf der einen Seite, aber wenn man es schmeckt, weiß man ganz genau, dass es drin steckt im Grunde genommen.
Jetzt bestechen die Rezepte in dem Buch ja durch eine Einfachheit, also relativ wenig Zutaten, relativ einfach in der Zubereitung. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Trick? Also macht Umami Kochen einfacher?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben auch seit Jahren schon irgendwo auch den Weg gefunden, dass wir wirklich Dinge bewusst weglassen. Nicht aus Kostengründen, sondern aus geschmacklichen Gründen. Wenn ich so mal erzähle, wir haben unseren Geflügelfond auf 3 Zutaten reduziert. Das heißt, wir nehmen Geflügelfleisch, nehmen Wasser und Sojasauce. Und das war's. Wenn man das aber auch zubereitet, hat man einen sehr, sehr geradlinigen Geschmack, was Geflügel betrifft. Wenn ich dann jetzt nochmal andere Zutaten dazu mache, potenziere ich den Eigengeschmack, aber ich verändere natürlich auch etwas. Ich kann natürlich Gewürze mit dazu machen, wie Sternanis, ich kann Ingwer mit dazu machen, ich kann natürlich auch Kombo-Algen mit dazu machen. Wir verzichten immer mehr auf Salz. Es verändert sich einfach auch alles dadurch und unsere Küche wird dadurch einfach deutlich leichter und auch einfacher dadurch. Und viele Nutzer sagen uns immer, ja, das, was wir zubereiten oder das, was du in den Rezepten einfach auch machst, ist manchmal zu kompliziert. Und weil zu viele Zutaten noch drin sind. Und ich glaube, ein Rezept braucht vielleicht auch nicht mehr als wirklich 5 gute Zutaten.
Wenn da jetzt so ein gestandener Koch zu dir kommt, der womöglich schon seit Jahrzehnten in seinem Job arbeitet, und du erzählst ihm, dass er das alles nicht braucht, mach's doch einfacher, ist er dann nicht total irritiert?
Ich zeig dir das. Weil wenn ich einen fertigen Fond da stehen habe und denen die Schritte erklären würde, würde es keiner glauben. Die Zeit, also der braucht immer wieder 2 Stunden, um auch gekocht zu werden, die müssen wir uns einfach nehmen. Also wir machen das Fleisch, das Wasser und die Sojasauce obendrauf und kochen diesen Sud. Ich sehe das immer in den Augen, dass mir das keiner glaubt. Hinterher aber, was mich einfach freut, dass sie den Glanz in den Augen haben, wenn sie es probieren nach 2 Stunden oder 2,5 Stunden eigentlich richtig. Das überzeugt die. Und wir haben in der Kochausbildung so viele Dinge auch erfahren, die für mein Wissen heute völlig überflüssig sind. Warum machen wir eine geröstete Zwiebel in den Fond? Warum machen wir ein Bukigani auch mit in den Fond? Das weiß keiner heute mehr. Es macht keiner mehr ein Gemüsebündchen mit in seine Brühe, um dann das ausziehen zu lassen. Weil zum einen haben wir die Zeit nicht und es wird immer wieder, ja, es werden Abschnitte genommen, um das einfach geschmacklich zu optimieren. Aber was machen Abschnitte? Das muss man sich ja auch überlegen. Also wenn ich Karottenschalen in einen Fond mache, habe ich nur die Bitternoten einfach da drin und nicht die Süße und die Kraft. Also das unterscheidet sich einfach auch und das habe ich nicht erfunden mit diesem Sud, sondern ich habe in andere Kulturen einfach auch geguckt. Und in Asien kocht jeder Koch seinen Fond so, wie ich das heute tue. Die machen da Gewürze mit dazu und wenn du denen sagst, warum machst du keinen Bukigani da rein, die wissen gar nicht, was ich meine.
Jetzt überrascht ja auch bei den Rezepten, dass du manchmal Grenzen überschreitest. Und zwar nicht, um zu irritieren oder zu provozieren, sondern einfach, weil es Sinn macht auf dem Teller. Also es gibt halt Rezepte, wo man dann denkt, oh, das ist aber neu, funktioniert das überhaupt? Zum Beispiel Tomaten im Dessert. Mhm. Oder dann auch, was ich sehr spannend finde, ist immer wieder so ein Hinweis auf No Waste, also möglichst keine Sachen zu verschwenden. Ja. Wie bist du da drauf gekommen?
Auch wieder, ich gucke in unterschiedliche Kulturen. Das mit den süßen Kirschtomaten, die wir auch da drin haben, das ist ein ursprüngliches Rezept, das kenne ich aus Marokko. Und die kochen aber einen Kompott aus süßen Kirschtomaten, Wasser und Honig und machen da Gewürze auch dann dazu und essen das mit gerösteten Mandeln und Minze. Also die Idee habe ich genommen, weil ich das extrem spannend finde. Da machen wir natürlich auch unsere Sache dann auch raus. Und das finde ich kulinarisch extrem herausfordernd, auch für Kunden, die müssen sich einfach darauf einlassen oder für unsere Gäste. Aber wir kriegen immer wieder gespiegelt, dass es etwas Neues ist, ja, aber auch nicht nur interessant, was man ja immer wieder so sagt, sondern auch kulinarisch wertvoll einfach auch ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Und natürlich, wir drehen uns gerade natürlich immer wieder um einen Trend from nose to tail auf der einen Seite, Fleisch in der Ganzheitlichkeit zu verarbeiten oder Tiere in der Ganzheitlichkeit zu verarbeiten. Das geht aber im übertragenen Sinne auch für Gemüse oder gilt auch für Gemüse. Auch von der Wurzel bis zur Blüte alles zu verarbeiten, darf für uns, ich sag mal, überhaupt kein Hinderungsgrund sein, ich sag mal, einen ganzen Blumenkohl zu verarbeiten. Und das funktioniert. Also man kann aus dem Blumenkohl mehr als 18 verschiedene Zubereitungen einfach generieren, ohne dass es langweilig wird. Und da gucken wir natürlich auch hin. Und ich glaube, wir können uns irgendwann auch nicht mehr erlauben, so viel Müll einfach auch zu produzieren. Und vielleicht ist das eins unserer nächsten Buchthemen, also No Waste Food. Also das kann man natürlich machen. Ich will nicht sagen, dass wir bei 0% ankommen. Ich glaube aber, der Ansatz ist genau der richtige. Wir können uns irgendwann das nicht mehr erlauben, dass wir die Dinge einfach alle wegschmeißen.
Jetzt finde ich gerade das mit dem Blumenkohl spannend, weil ich meine, das kennt jeder eigentlich. Normalerweise kauft man Blumenkohl und schmeißt relativ viel weg. Also erstmal das Grün kommt weg, dann der Strunk wird rausgeschnitten. Das steht in allen Rezepten drin, Strunk raus und das kommt immer weg. Bei dir kommt es nicht weg.
Also wir verarbeiten den Strunk und auch die grünen Blätter. Wenn man den Strunk zwischen den Blättern einfach rausschneidet, den schält und den probiert, schmeckt es nach Kohlrabi. Der Mittelstrunk, wo dann auch die Röschen dran setzen, den kann man sehr, sehr gut schälen und als Rohkostsalat nutzen wir den. Aus den Schälabschnitten kochen wir einen Fond oder einen Sud. Und wenn wir dann einfach noch eins auf die Spitze treiben wollen, dann trocknen wir das und pulverisieren das und es schmeckt immer noch nach Blumenkohl. Das ist unglaublich. Und ummanteln damit einfach auch, ich sag mal, Blumenkohlröschen und backen die oder frittieren die. Also wir haben eine Quote. Wir können wirklich sagen, dass wir sehr, sehr wenig Abfall bei uns in der Küche auch produzieren. Und es macht auch immer mehr Sinn für uns.
Ja, es macht ja auch kulinarisch dann Sinn, so wie du es beschreibst. Ne? Und jetzt, es ist ja auch so, dass du gesagt hast, der Umami-Gehalt von Blumenkohl ist noch gar nicht so im Blick. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben an den verschiedenen Sachen, die sonst weggeworfen werden.
Mhm. Also bei Blumenkohl ist es einfach so, wenn wir Blumenkohl auch zubereiten und dann rösten, da erhöhe ich einfach nochmal den Umami-Anteil um ein Vielfaches. Also ich verdopple ihn. Wenn wir Blumenkohl, ich sag mal beispielsweise auf einem Barbecue, auch rösten und räuchern, der hat eine Aromatik, die an Brot erinnert. Und der wird natürlich nicht, der bleibt nicht saftig, aber er bleibt auch knusprig. Das ist so dieses Wechselspiel von den unterschiedlichen Texturen, von den Aromaten. Und wir haben Blumenkohl so im Fokus, dass es natürlich ein Allerweltsgemüse auch ist, aber ich glaube, darum sollten wir uns kümmern.
Jetzt habe ich bei Umami, wenn ich Leuten davon erzähle, die fragen, wie funktioniert das, mache ich zum Beispiel mit Fischsoße, dann verdrehen die manchmal das Gesicht und sagen, nee, das kann man doch nicht essen. Also Fischsoße ist ja wohl das Allerletzte und das können nur Asiaten essen oder so. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
Also man hat das natürlich auch abgespeichert. Fischsoße, dass es in die asiatische oder sprichwörtlich in die thailändische Küche einfach auch passt. Wir kennen aber auch Fischsoße, also die Griechen und die Römer haben auch früher schon Fischsoße aus Sardinen hergestellt. Die haben Sardinen gesalzen, mit Öl aufgegossen, haben die 4 bis 6 Wochen in der Sonne reifen lassen. Das Würzmittel damals hieß Garum. Man bekommt es bis heute und es ist als Geschmacksverstärker auch einsetzbar. Was immer der Punkt ist, wenn ich es aus der Flasche auf einem Löffel probiere, Garum wie auch Fischsoße, schmeckt es natürlich viel zu intensiv. Aber wenn ich es tropfenweise einsetze, das ist die Idee auch an den Würzmitteln, dann bin ich genau da, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Also eine Abrundung von Geschmack.
Jetzt sind hier Bücher auch immer wieder Meilensteine. Was würdest du sagen, was du über Umami gelernt hast? Oder wie sich dein Verständnis geändert hat vor Beginn des Buches und jetzt, wo es quasi fertig ist?
Also für mich hat, ich sag mal, ja, also ich habe einen neuen Meilenstein beschritten, als wir das Buch Flavor Pairing auch auf den Weg gebracht haben. Da habe ich fast 6 Jahre für gebraucht und als es dann wirklich fertig gewesen ist, habe ich dann gedacht, so, das war noch nicht alles für mich in meinem Schaffen. Und da hat sich so ein eigenes Kapitel einfach für meinen Empfinden nochmal aufgetan. Früher haben wir mal gesagt, es gibt Grenzen. Und mit Flavor Pairing habe ich ein tieferes Verständnis darüber nochmal erhalten, dass alles auch möglich ist, auch in der Küche. Und mit Umami habe ich geschmacklich einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, um dann unsere Küche deutlich schlanker, etwas einfacher zu machen und noch stärker zu hinterfragen.
Das ist ja auch spannend an dem Thema. Also ich habe wirklich gemerkt, dass so ein Grundtenor dieses Buches auch ist, wirklich Küche zu verschlanken. Also früher ist man davon ausgegangen, man braucht Geschmacksträger, also man braucht Fett, ganz viel Fett, noch mehr Fett und Sahne und Butter und so weiter. Das kommt bei dir fast gar nicht vor in den Rezepturen. Also die sind wirklich, ja, schlank geworden.
Schlank. Ja. Also früher sind wir hingegangen und haben Gänsestopfleber mit Brioche kombiniert. Also Fett mit Fett zu kontern, ist immer eine sehr, sehr gute Idee, geht aber auch nur bedingt, finde ich. Ne? Also, aber nichtsdestotrotz, also wir haben die Küche auch deutlich verschlankt. Also ich mag nach wie vor Butter. Das ist ja auch bei uns in dem Green Glamour, in dem Buch, einfach auch immer wieder noch Bestandteil auch gewesen. Da wir unsere Küche vegetarische Küche nennen, weil Butter darf da eingesetzt werden, finde ich auch. Und das dann einfach nochmal so auszubringen, weil Butter schmeckt einfach. Butter hat ein eigenes Geschmacksbild und ich möchte einfach auch nicht drauf verzichten. Es dreht sich bei uns immer wieder um Geschmack. Also das kann ich immer bei allen Dingen sagen, die wir machen. Und ich mag auch diese entschlankte Küche sehr, sehr gerne.
Bist du ja mit deinen Büchern quasi auch aufklärerisch unterwegs. Das ist ja eigentlich nie ein Wort zu viel. Das ist ja sehr schön. Das ist ja nicht auf Effekthascherei, sondern es geht ja quasi immer wieder um das jeweilige Thema. Und da gehst du ja sehr in die Tiefe. Also vielleicht kannst du noch mal was sagen, was dich dazu gebracht hat.
Also für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, dass ich immer wieder in die Tiefe gehe. Ich glaube, das, was es auslöst oder ausgelöst hat, ist einfach Neugier. Und das ist so das Einfachste, das kann man so vielleicht mit diesem einen Wort dann auch beschreiben, dass es wirklich immer Neugier gewesen ist, um dann etwas Neues immer wieder auch zu erfahren. Und ich lasse einfach auch nicht locker zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist es, was es auszeichnet.
Mhm. Ja, verblüffend ist das, dass es halt wirklich, also diese Neugierde auch abbildet und dabei spielerisch leicht aussieht und halt wirklich auch durchdacht ist. Das ist ja wirklich immer wieder ein schöner Rahmen. Also jedes Buch für sich von dir, die ich kenne.
Das ist sehr schön, wenn du das immer sagst, aber ich nehme meine Arbeit natürlich ganz anders wahr. Also ich denke immer, wenn ich ein Buch abgeschlossen habe, ist es jetzt auch gut genug.
Es scheint so, als wenn du deine Arbeit mit Hilfe von Büchern strukturieren würdest, dass jedes Buch für dich so eine Etappe ist. Ist das tatsächlich so oder sind die Bücher doch eher ein Nebenprodukt?
Ja, also die Bücher sind keine Nebenprodukte. Es ist tatsächlich Beweis meiner jetzigen Arbeit. Mhm. Ich gucke immer wieder, was mich natürlich auch befeuert. Also wie gesagt, ich trage da meiner Neugier einfach auch Rechnung, glaube ich. Und eigentlich habe ich deutlich mehr Ideen, als ich in Bücher auch fassen kann.
Ihr habt ja jetzt über einen längeren Zeitraum ziemlich intensiv miteinander gearbeitet. Gibt es irgendwas, von dem ihr sagen würdet, da haben wir wirklich voneinander gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es so, dass Heiko ja mit dem Thema um die Ecke kommt und mich dann mit einem Thema konfrontiert, mit dem ich mich auseinandersetze. Jetzt bei Umami war es so, dass ich vorher wenig Ahnung hatte, um nicht zu sagen fast gar keine. Mich dann da rein vertieft habe, Sachen nachgekocht habe, seine Rezepte nachgekocht habe, auch meinen Kindern immer wieder was zu essen gegeben habe, um zu sehen, wie reagieren die drauf. Und die fanden das meistens sehr lecker. Dann ist es bei Heiko so, dass er halt wirklich in die Tiefe geht. Es gibt halt in jedem Rezept gibt's ein paar Ideen, die neu sind. Und es gibt halt immer wieder einen durchgängigen roten Faden, von dem ich viel lerne, wenn ich ihn dann gefunden habe. Und es gibt dann halt auch immer wieder die Auseinandersetzung mit ihm bei so einer Buchproduktion, dass wir gegenseitig uns Fragen stellen. Und das ist schon ein sehr großer Lerneffekt. Ja, es verändert mein tägliches Kochen auch und es verändert mein Verständnis von Kochen. Und natürlich regt es mich zum Nachdenken und zu weiteren Fragen an. Insofern mit einem Wort, ja.
Also ich lerne natürlich auch sehr, sehr viel von Nick, auch in der Zusammenarbeit, also weil er hinterfragt einfach immer wieder sehr, sehr viel und er ist auch sehr, sehr neugierig und das, was ich dadurch lerne, ist, mich mit meiner Küche einfach nochmal intellektueller einfach auch auseinanderzusetzen und ich glaube, unsere Zusammenarbeit ist von sehr viel Respekt und einer sehr, sehr großen Wertschätzung einfach auch geprägt.
Das ist doch ein schöner Moment, um zum Ende zu kommen für heute. Vielen Dank an die Zuhörer.
Und an Heiko Antoniewicz hier im Studio.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.